Gertrud Lauterbach ist Kriminalobermeisterin in Iserlohn, Nordrhein-Westfalen. Im Sommer 1972 schickt ihre Dienststelle sie nach München zu den Olympischen Spielen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt und arbeitet als sogenannte Olympia-Hostess. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem nächtliche Streifengänge im Olympischen Dorf. Auch in der Nacht vom 4. auf den 5. September zieht sich Gertrud Lauterbach ihre hellblaue Kostümuniform an.
Mein Dienst hatte bereits am Tag zuvor um 23 Uhr begonnen.
23 Uhr, genau zu der Zeit, als die Terroristen im Hotel Augsburg in München ihre Waffen bekommen und sich zur letzten Lagebesprechung in Zimmer 12 treffen. Darum ging es in der letzten Episode dieses Podcasts. Eine Stunde später trifft der israelische Fechter André Spitzer in München ein, zurück von seinem Kurzbesuch in den Niederlanden bei seiner Frau Anki, nachdem er nur mit knapper Not seinen Zug zurück nach München erwischte.
He did call at midnight, 12 o'clock at night.
Er rief mich um Mitternacht an. Es gab damals ja nur Münztelefone. Er sagte, ich habe nur 2 Mark, wir müssen schnell sprechen. Ich fragte, hast du die anderen aus deinem Team gesehen? Er sagte, nein, die sind im Musical Fiddler on the Roof in München. Aber ich denke, die kommen bald zurück. Wir redeten ein bisschen, dann sagte er, ich habe nur noch 50 Pfennig übrig. Er sagte, Anki, ich liebe dich. Ich rufe dich morgen an. Das war das letzte Mal, dass ich mit ihm gesprochen habe.
Anki, I love you, I'll call you tomorrow. And that was the last time I ever spoke to him. Indeed, the team came back.
Das Team kam tatsächlich eine Stunde später zurück. Sie saßen noch zusammen und quatschten bis 2 Uhr nachts. Dann gingen sie schlafen. Es gab 5 Apartments für die Mannschaft nebeneinander. Jeder ging in sein Apartment schlafen. Und dann um 4.30 Uhr am Morgen kamen palästinensische Terroristen ins Dorf und ins Gebäude der Israelis.
Palestinian terrorists came into the village and into the building of the Israelis.
So when you... Als Sie telefoniert haben, was haben Sie dann gemacht?
What did you do then?
So it was midnight.
Naja, es war Mitternacht. Ich wusste, dass er wohlbehalten angekommen war. Also bin ich ins Bett gegangen. Das Baby war noch im Krankenhaus, aber ich war im Haus meiner Eltern. Ich ging zu Bett und war froh, dass alles geklappt hatte und er wohlbehalten angekommen war.
Everything worked out and that he got there safely.
2.30 Uhr. Die Terroristen im Hotel Augsburg am Münchner Hauptbahnhof brechen auf. Terrorist Samir schildert das so.
Etwa um 2.30 Uhr hat dann die erste Gruppe, die von Tony, das Hotel verlassen. Die zweite Gruppe folgte etwa 10 Minuten später. Wir stiegen ins Taxi und unsere Taschen nahmen wir mit ins Auto. Das Fahrziel hat Issa dem Fahrer dann genannt, in deutscher Sprache. Ich hab's nicht verstanden. Wir fuhren dann zum Olympiagelände.
Geheimakte 1972. Das Olympia-Attentat in München.
Hallo Tunis, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt.
My brother came to do sport in the Olympics and they were murdered there.
Die ganze Geschichte, investigativ recherchiert. Bisher unveröffentlichtes Material.
I was contacted by a German journalist, Christoph Lemmer.
Geheimakte 1972. Die ganze Geschichte.
Kochwei September mehr allein, achadasa, kulam zahar.
Episode 6. Gertrud Lauterbach und der Überfall.
Willkommen zur ersten von 3 Episoden, mit denen wir am 5. September 2022 den 5. September 1972 rekonstruieren. Diese Episode basiert auf Vernehmungsprotokollen, internen Berichten, Planungsunterlagen und Ablaufprotokollen von Polizei und anderen Behörden. Sie ging um 4 Uhr am Morgen online, ganz genau 50 Jahre, nachdem die Terroristen am Tor zum Olympischen Dorf eintreffen und sich daran machen, in den gesperrten Bereich des Olympiadorfes vorzudringen. Sie sollen ein bestimmtes Tor am Zaun finden und dort drübersteigen. Die Chefs haben jedes Detail geplant. Einer der Terroristen erinnert sich in seiner Vernehmung, wie er den Ort findet.
Dort ist ein kleiner Hügel und ein Baum. Das war unser Treffpunkt. Es war noch nachts, aber die Stelle, wo wir den Zaun überstiegen, war erleuchtet. Es war eine in den Zaun eingelassene Türe, die wir überstiegen. Bevor wir über den Zaun stiegen, haben wir etwa 10 Minuten lang beobachtet, um beim Übersteigen keinen Verdacht zu erregen. Es waren dann 7 bis 10 junge Männer, vielleicht auch ein Mädchen darunter, die dann kamen und über die Türe im Zaun in den Bereich des Olympischen Dorfes hinüberstiegen. Wir haben dann noch eine Weile gewartet, sind aber dann auch hinübergestiegen.
Dabei werden sie gesehen. Allerdings hat die Polizei die Zeugen, die das beobachten, erst viel später vernommen. Es sind Postbedienstete auf dem Weg zur Arbeit. Sie haben ihrem Vorgesetzten erzählt, was sie sehen. Der Vorgesetzte alarmiert sofort die Polizei und schildert die Beobachtungen seiner Mitarbeiter. Aber erst um 18 Uhr vernehmen Polizisten die Postler, als die Geiselnahme längst außer Kontrolle ist und 2 der Geiseln schon tot. Mehr noch, ihre Aussagen werden nicht an den Planungs- und Führungsstab weitergeleitet. Es ist die erste Polizeipanne an diesem Tag, gleich zu Beginn der terroristischen Attacke gegen die israelischen Sportler. Aber nicht die letzte. Zurück zu dem, was am frühen Morgen passiert. So erinnert sich der Postbeamte Heinz-Peter Gottelt.
Normalerweise sind wir 7 Mann, wenn wir morgens um 3.40 Uhr von unserer Unterkunft mit einem BP-Omnibus zum Olympiazentrum gefahren werden. So war es auch heute am 5. September 1972. Meistens kamen wir 5 oder 10 Minuten nach 4 dort an und so wird es auch heute gewesen sein. Wir gingen dann zusammen über den Kohlemeinenweg in westlicher Richtung und dann nach rechts, nördlich auf dem Kusuczynski-Damm weiter bis in Höhe des Eingangs zum DOZ.
DOZ, das ist die Abkürzung für Deutsches Olympiazentrum.
Wir wollten gerade über die Brücke zu diesem Eingang gehen. 2 von uns, ich weiß nicht mehr, wer diese waren schon auf der Brücke, vielleicht 10 Meter von uns entfernt, als ich ein Geräusch hörte, und zwar von rechts hinten aus Richtung des Olympischen Dorfs. Das Geräusch kam von einem Tor her, das geschlossen war. Als ich dorthin sah, bemerkte ich, dass Leute über das Tor gestiegen sind. Zuerst waren es 5 bis 6 Männer, dann ging von diesen einer, der nicht hinübergestiegen war, wieder weg nach rechts von dem Tor aus südlich, hinter ein Gesträuch bei einem kleinen Abhang. Die erste Gruppe der 5 oder 6 Männer war gerade über das Tor gestiegen, als der gleiche Mann wieder mit einer Gruppe von meiner Schätzung nach 5 oder 6 Mann von dem Gesträuch zurück und ans Tor kam. Diese Männer sind dann auch über das Tor gestiegen und der erwähnte Mann hat ihnen dabei geholfen, wie vorher schon bei der ersten Gruppe. Er half ihnen, indem er ihnen die Gepäckstücke, die sie mitführten, hochhob. Bei diesen Gepäckstücken hat es sich um helle, vielleicht sogar weiße Taschen gehandelt, so ähnlich wie die Sportlertaschen. Sie waren schätzungsweise 50 bis 60 Zentimeter lang mit Trägern. Genauer kann ich sie nicht schildern, weil ich darauf nicht weiter geachtet habe. Beim Übersteigen des Tores gab es ein schepperndes Geräusch und das dauerte, bis alle drüber gestiegen waren. Ich habe nicht gehört, dass sich die Männer unterhalten haben, jedenfalls hörte ich keine Stimmen. Als ich diese Beobachtungen machte, war ich von dem Tor und damit den Männern etwa 35 bis 40 Meter weg. Es war noch nicht hell, aber auch nicht mehr ganz dunkel. Ich möchte die Lichtverhältnisse als dämmerig bezeichnen. Deshalb konnte man auch bei den Männern keine Einzelheiten erkennen. Und ich kann deshalb nicht sagen, wie genau sie ausgesehen haben und wie sie gekleidet waren.
Dass sie beim Übersteigen des Zauns gesehen werden, das fällt auch den Terroristen auf. Terrorist Samer.
Von außerhalb des Zaunes hat uns jemand beobachtet. Ich glaube, es waren 3 Männer, die sogar noch irgendeine scherzhafte Bemerkung machten, als wir überstiegen.
Stimmt, es sind 3 Postler und sie scherzen tatsächlich über die Männer, die da über den Zaun steigen. Ein anderer der Postzeugen gibt zu Protokoll,
dass ich mir die Leute nicht genauer angeschaut habe und sie deshalb nicht näher beschreiben kann, liegt daran, dass ich mir eben nichts weiter dabei gedacht habe. Ich wunderte mich lediglich, warum die Leute diesen Weg gewählt haben und nicht beim Eingang ins Dorf gingen. Für mich waren das Sportler und damit Bewohner des Dorfes, die eben einmal spät nach Hause kommen. Wir haben deshalb spaßeshalber noch gemeint, dass die bestimmt keine Medaille holen.
Nachdem wir auf dem Gelände waren, gingen wir zum Haus, in dem die Israelis wohnten. Isa ging unserer Gruppe voraus. Tony war mit seiner Gruppe bereits beim Haus. Als wir beim Haus ankamen, betrat Isa als erster das Anwesen.
Die kleine Vorhut unter ihrem Anführer Tony hat da schon alles vorbereitet.
Im Quartier der israelischen Sportler wurden die Waffen verteilt. Sie befanden sich alle in einer großen Tasche. Ich vermute, dass Tony und seine Leute die Tasche schon vorher hingeschmuggelt hatten. Diese waren ja schon 10 Minuten vor uns im Quartier.
Im Haus. Dort ist eine Treppe. Wir haben unsere Waffen aus den Taschen genommen und die Waffen schussbereit gemacht. Wir haben sie durchgeladen, sodass jeweils eine Patrone im Lauf war.
Derweil beendet Gertrud Lauterbach ihre Pause.
Am Dienstag, dem 5. September 1972 gegen 4.45 Uhr, verließ ich zusammen mit dem Bereichsleiter für das Olympische Dorf unseren Aufenthaltsraum, um auf Nachtstreife zu gehen. Zusammen mit Herrn Ludwig begab ich mich ins Frauendorf zu einem Streifengang.
Im Quartierhaus der israelischen Olympiamannschaft müssen sich die Terroristen erstmal orientieren. Eine Information, die ihre Planer ihnen gegeben haben, stimmt nicht. Und zwar eine durchaus entscheidende.
Als wir noch alle unten im Treppenraum beisammen waren, ging Issa ohne Tasche und ohne Waffe die Treppen hoch. Und als er nach 2 bis 3 Minuten zurückkam, sagte er zu Tony, die Israelis wohnen nicht im 4. Stock, dort wohnen Leute von Hongkong. Dann ging Tony rauf, ebenfalls ohne Waffe und ohne Tasche. Und als er nach etwa 1 Minute zurückkam, sagte er, die Israelis wohnen oben im 1. Stock. Tony sagte auch, dass die Namen der Israelis an den Türen stehen.
Aktennotiz. An der Ostwand gegenüber des Liftes führt eine weitere Tür zu einer Wohnung. Im oberen Drittel dieser Tür ist die Zahl 1 angeschrieben, darunter ein Spion eingelassen. Rechts neben diesem Spion sind auf blaufarbenen Aufklebern folgende Namen aufgeschrieben. Amisor Safira. Moshe Weinberg. Andrei Spitzer. Kat Schor. Tuvia Sokolski.
Nach diesen Feststellungen hat Issa dann mich und Abu Alala als Posten eingeteilt und ist mit den anderen hochgegangen.
Einer dieser anderen ist der Terrorist Badran. Auch er gehört zu den dreien, die überleben und später von der Polizei vernommen werden. Er sagt aus.
Nun gingen wir zu viert an die Tür mit der Nummer 1. Es waren Issa, Tony, ich und ein weiterer Kamerad, an den ich mich nicht genau erinnere. Möglicherweise war es der Darwish. Nun klingelte Issa mehrmals an der Wohnungstür. Nach einer Weile wurde die Tür von einem Israeli einen Spalt geöffnet. Als er uns vor der Tür sah, wollte er sie sofort wieder schließen, konnte es aber nicht, da Issa den Lauf seiner MP in den Spalt der Tür gesteckt hatte.
Der Israeli ist der Ringerschiedsrichter Moshe Weinberg. Er stemmt sich mit aller Kraft gegen die Tür.
Wir konnten die Tür nicht aufdrücken, weil der Israeli ein sehr starker Ringer war und sich außerdem an der gegenüberliegenden Wand abstützen konnte. Gleichzeitig hatte der Israeli irgendwas geschrien, worauf ein Zweiter kam und ihm beim Zuhalten der Tür half. Durch den Lärm waren auch unsere Kameraden aus dem Keller herausgekommen und versuchten, uns beim Aufdrücken der Tür zu helfen. Als es uns jetzt immer noch nicht gelang, die Tür zu öffnen, sagte Issa, »Schießen!« Es war ein Befehl. Daraufhin gab Tony einen Schuss durch die Tür ab.
Genauer, einen Schuss aus der Waffe, deren Lauf zwischen Tür und Rahmen klemmt.
Durch den Schuss wurde der Israeli an der Wange bzw. am Hals hinten verletzt. Nun ließen beide die Tür los und wir konnten in die Wohnung eindringen. Während Samer befehlsgemäß im Keller blieb und den dortigen Eingang bewachte, blieb ich an der Tür zum Erdgeschoss. Die anderen 6 stürmten in die Wohnung.
Einer der Israelis kann fliehen. Tuvia Sokolowski, Trainer der Gewichtheber. Er schlägt eine Scheibe ein und entkommt über die Terrasse. So erinnert sich Sokolowski.
Ich bin gegen 4 Uhr durch einen Schrei wach geworden. Ich sprang aus dem Bett und bin zunächst nur mit meinem Schlafanzug bekleidet hinausgeeilt in den Apartmentvorraum. Dort sah ich, dass Herr Gutfreund sich gegen die vom Hausflur führende Eingangstüre, die von außen nach innen aufzudrücken versucht wurde, mit aller Gewalt stemmte. Diese Tür war bereits einen Spalt geöffnet. Ich sah, dass ein Waffenlauf in den Vorraum hineinragte. Herr Gutfreund, der sich gegen den Eindringling stemmte, schrie, »Freunde, haut ab!« Ich lief daraufhin in mein Zimmer zurück, zog eine Hose an und öffnete das Fenster. Herr Springer zog unsere Zimmertüre zu und rückte ein Bett davor. Gleichzeitig hörte ich eine Serie von Schüssen. Gleichfalls vernahm ich einen Stoß gegen die Eingangstüre zum Apartment und einen Aufschrei. Wer geschrien hat, kann ich nicht sagen. Ich lief durch die geöffnete Fenstertüre hinaus ins Freie. Ich traf dann mit einem uniformierten deutschen Soldaten zusammen, der ein Barett trug, auf dem ein Panzer abgebildet war. Diesem Soldaten habe ich gesagt, dass wir überfallen wurden. Mit dem Soldaten bin ich dann in ein Zimmer gegangen, in welchem 2 Koreaner wohnen. Da ich immer noch barfuß war, habe ich dort ein paar Badeschuhe angezogen. Der Soldat versuchte, mit der Polizei zu telefonieren. Es kam aber keine Verbindung zustande. Ich war so aufgeregt, dass ich mich an weitere Einzelheiten nicht mehr genau erinnern kann. Ich habe mich dann dort in diesem Apartment etwa eine Stunde lang in die Toilette eingeschlossen. Noch bevor ich mich in die Toilette einschloss und ich mich noch im Korridor aufhielt, hörte ich eine Serie von Schüssen. Der deutsche Soldat sagte zu mir, ich sollte in dem Apartment bleiben. Er kam dann gegen 5 Uhr zurück, machte sich mir gegenüber kenntlich, worauf ich die Toilettentür öffnete. Er sagte mir, es sei nun alles in Ordnung, die Polizei sei da. Die Araber hätten das ganze Haus belegt, ich sollte das Apartment vorerst nicht verlassen.
Der uniformierte Soldat, das ist Raoul Leindecker. Leindecker ist damals 20 Jahre alt, von Beruf Kellner und als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr, als Kraftfahrer zu den Olympischen Spielen abkommandiert. Er war als Fahrer für die Mannschaft der Bahamas eingeteilt. Er hat 2 Mitglieder der Delegation zum Flughafen gebracht und ist gerade ins olympische Dorf zurückgekehrt. Leindeckers Aussage.
Ich traf bereits gegen 4.15 Uhr im olympischen Dorf ein und begab mich in die Connollystraße zum Haus Nummer 21. Meinen PKW parkte ich in der Unterflurgarage. Dann begab ich mich zu Fuß zum genannten Anwesen. Nachdem ich geläutet hatte, wartete ich, bis mir geöffnet wurde. Da kam auf mich ein kleinerer Mann zu, der sich als Israeli ausgab. Er sprach nur gebrochen Deutsch, brachte aber immer wieder die Worte »Schießen, schießen, mein Freund tot, Polizei rufen!« Er bat mich, ihm zu folgen und führte mich zu einem Haus, in dem Mitglieder der koreanischen Mannschaft untergebracht sind. Dort muss er bereits vorher geläutet haben, denn hier stand bereits eine Tür offen. Auf meine Bitte wurde mir gestattet, die Polizei zu rufen. Dem Beamten habe ich erklärt, dass mir ein Israeli gesagt habe, sein Freund wäre hier erschossen worden. Der Beamte sagte, dass er der Meldung nachgehen werde. Da mich der Mann nicht mehr begleiten wollte, ließ ich ihn im Haus der Koreaner zurück und begab mich allein zum Haus 31. Hier stand die Eingangstür ebenfalls auf. Ich begab mich in den Gang und ging im Erdgeschoss auf das dahinterliegende Zimmer zu. Hier kam mir ein Mann mit einer Maschinenpistole entgegen und sagte zu mir auf Englisch sinngemäß, stehen bleiben, nicht hereinkommen, raus, raus. Ja, da ich nicht reagierte, stieß er mich 2 mit dem Lauf in den Bauch. Ich bin dann rückwärts aus dem Haus hinaus und habe die Eingangstür zugezogen.
Währenddessen im Apartment der Israelis. Eine der Geiseln, der Trainer der Ringer, Moshe Weinberg, leistet Widerstand.
Als ich Abu Alala fragte, was los gewesen sei, sagte er mir, dass der Israeli, der an der Wohnungstüre stand, durch einen Schuss verletzt wurde und einer sei gestorben. Er, also Abu Alala, habe zu diesem Zeitpunkt außer seiner eigenen Maschinenpistole auch die von Issa gehalten. Drinnen in der Wohnung habe der Israeli ihn, also Abu Alala, angegriffen und er habe nicht schießen können, weil er die 2 Maschinenpistolen in der Hand hielt. Der Israeli sei dann von einem anderen angeschossen worden. Erst später habe ich dann erfahren, dass diesen Schuss Darwish auf den Israeli abgefeuert hatte.
Vom Lärm der ganzen Aktion wachen auch die anderen Sportler in den Nachbar-Apartments auf. Einer von ihnen, der Fechter Dan Alon.
Es war bereits hell, da wurde ich durch Lärm im Haus geweckt. Ich glaubte zunächst, dass die Südamerikaner, die über uns wohnen, noch ein Fest feiern. Auch mein Kollege Yehuda wurde wach. Wir haben uns kurz angesehen und danach versucht, weiterzuschlafen. Nach wenigen Minuten vernahm ich einen Schuss, der sich anhörte, als wäre er über unserer Wohnung abgegeben worden. Da ich jedoch nicht recht glauben mochte, dass hier jemand geschossen hat, glaubte ich, den Schuss im Traum gehört zu haben.
Es ist aber kein Traum. Die Schüsse sind real und es wird weitergeschossen. Man kann es auch draußen hören. Gertrud Lauterbach hört Schüsse. Sie unterbricht den Streifengang im Frauendorf.
Auf dem Weg zum Tor 29 vernahmen wir aus dem Männerdorf gegen 5.10 Uhr gedämpfte, schussähnliche Geräusche. Es können 2 Salven von 3 bis 4 Schuss oder 3 bis 4 Einzelschüsse gewesen sein. Wir waren uns momentan nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Schüsse handelt. Daraufhin begaben wir uns zu Tor 30, um ins Männerdorf zu gelangen. Dort am Tor, der Verbindungsstelle vom Frauen- zum Männerdorf, fragten wir den Posten vom Ordnungsdienst, ob er gleichartige Feststellungen gemacht habe. Dies wurde von ihm verneint. Da er in einem Wachhäuschen hinter einem hohen Wohnblock saß, ist es durchaus verständlich. Er kam aber darauf zu sprechen, dass er die Funksprüche mitgehört habe, die von einer Schießerei in der Umgebung des DOZ-Gebäudes berichteten. Daraufhin begaben wir uns zur Connollystraße, wo wir mit dem Abschnittsleiter der Gruppe C, Herrn Müller, zusammentrafen. Er bat uns, mit ihm zu gehen, da man ihm mitgeteilt hätte, im Haus Connollystraße 31 wäre geschossen worden.
Terrorist Badran hält währenddessen seine Stellung am Hauseingang. Er bekommt nicht sofort mit, was in der Wohnung 1 passiert.
Nach circa 3 Minuten kamen Isa und Abu Alala aus der Wohnung heraus und erzählten, dass man 7 Israelis angetroffen habe. Einer sei jedoch durch die rückwärtige Terrassentür geflüchtet. Isa sagte auch, dass die Geiseln mit Ausnahme des Verletzten bereits gefesselt seien.
Nur 7 Geiseln? Isa will mehr.
Isa hatte den Israeli gefragt, wo die anderen Israelis untergebracht seien. Isa hatte versprochen, den Israeli in ein Krankenhaus bringen zu lassen, wenn er uns den Weg zeige. Isa sprach mit den Israelis in englischer Sprache. Daraufhin führte uns der Israeli in einen der nächsten Eingänge.
Eigentlich wäre die israelische Wohnung Nummer 2 die nächste. Dort will Isa auch gleich rein. Weinberg soll ihn gestoppt haben. Da seien keine Israelis drin, habe er gesagt, was nicht stimmte. Warum er das tat, ist nie geklärt worden. Vielleicht denkt er sich, seine Teamkollegen aus Wohnung 3 hätten bessere Chancen, die Terroristen niederzukämpfen als die Nummer 2. In Nummer 3 wohnen Ringkämpfer, Leute, die er selber trainiert.
An dieser Tür klingelte also Isa. Es schaute jemand aus dem Fenster im 1. Stock herunter. Es war ein Israeli mit dem Namen Mark. Er war sehr erschrocken, als er seinen verletzten Landsmann sah.
Der Mark, das ist Mark Slavin, mit 18 Jahren der Jüngste im Team, ein Ringer. Wir haben ihn in der 4. Episode dieses Podcasts kennengelernt. Und dass er erschrocken schaut, liegt auf der Hand. Der blutende Landsmann, den die Terroristen bei sich haben, das ist sein Trainer, Moshe Weinberg.
Isa sprach mit dem Israeli am Fenster in deutscher Sprache. Dann kam ein anderer Israeli an die Haustür und öffnete sie. Während wir vor dem Haus gestanden waren, hatten wir unsere Maschinenpistolen seitlich oder hinter uns versteckt gehalten. Nun drangen wir mit vorgehaltenen Waffen in das Haus ein. Während Abu Alala und ich den verletzten Israeli und den, der die Tür geöffnet hatte, unten festhielten, ging Isa allein die Wendeltreppe hinauf.
Kurz zu den Örtlichkeiten. Die Wohnungen sind Maisonetten mit 2 Stockwerken. Es gibt Treppenhäuser außerhalb der Wohnungen und Wendeltreppen innerhalb der Wohnungen.
Er zwang die oben anwesenden Israelis, es waren 5 oder 6, nach unten zu kommen. Nun führten wir die gefangenen Israelis mit dem Verletzten hinüber in das 1. Haus. Abu Alala ging voran, dann folgten die Israelis und schließlich kamen Isa und ich. Die Israelis gingen nun unaufgefordert die Treppe hinunter. Isa forderte nun die Israelis auf, wieder hochzukommen und nach oben in den 1. Stock zu gehen. Einer oder 2 Israelis nutzten aber ihre Chance.
Noch einmal zu den Örtlichkeiten. Das Haus ist an einen Erdwall gebaut. Die Eingangstür vorn führt auf die 1. Oberetage. Eine Treppe führt in die untere Ebene und von der führt der Hintereingang ebenfalls nach draußen auf die Parkebene.
Sie gingen an Samer vorbei und flüchteten vom Untergeschoss aus in die Fahrebene. Samer hat ihnen nicht nachgeschossen.
Eine Panne bei den Terroristen. Samer erzählt in seiner Aussage, dass sein Patzer ihm eine Rüge von Issa einbringt.
Von diesen 7 Israelis sind 3 die Kellertreppe runtergekommen, an Abu Alala vorbei und zu meinem Platz. Sie waren dann bereits an der Tür und ich dachte, dass dies mit Absicht von uns aus geschehe. Deshalb machten Abu Alala und ich auch keine Anstalten, diese Leute aufzuhalten. Als die 3 Israelis bei mir waren, schrie Isa, man solle die Leute wieder raufschicken. Zum gleichen Zeitpunkt hatte einer der Israelis bereits die Kellertür, bei der ich stand, geöffnet und ging ins Freie hinaus. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt mein Augenmerk auf Abu Alala gerichtet und diese Situation nutzte der Israeli aus und flüchtete. Ich hätte hinaustreten und dem Israeli nachschießen können. Das habe ich aber nicht gemacht, weil der Israeli schon draußen war. Die anderen 2 Israelis sind allein wieder nach oben gegangen und dann hat sie Isa weggeführt. Später wollte Isa wissen, wie es möglich war, dass ein Israeli flüchten konnte. Ich habe es ihm erzählt, worauf er sagte, ich sollte besser Obacht geben. Das dürfte nicht wieder vorkommen.
Und es gibt noch eine Störung. Polizisten nähern sich ausgerechnet in dieser für die Terroristen kritischen Situation.
Bereits als Isa und Abu Alala die 2. Gruppe der Israelis in die Wohnung im 1. Haus brachte und ich alleine die Eingangstür bewachte, kam plötzlich ein Mann in Zivil an die Tür. Ich sah, dass er an seiner linken Außentasche seiner Jacke ein Olympiazeichen hatte.
Wer dieser vermeintliche Zivilist ist, das steht in einer Aktennotiz der Polizei.
Kriminalobermeister A. versuchte mit gezogener Pistole die angelehnte Haustüre des Anwesens Connollystraße 31, Aufgang 1, zu öffnen und in das unbeleuchtete Treppenhaus einzutreten. Nach Öffnen der Türe bis zum Anschlag und Strecken des Kopfes in das Treppenhaus trat ihm ein unbekannter, nicht näher zu beschreibender Mann mit vorgehaltener Maschinenpistole entgegen und rief: "Weg da!" Der bewaffnete Mann war aus dem Parterrezimmer links gekommen.
Terrorist Badran beschreibt es genauso.
In der rechten Hand trug der Mann eine Pistole. Er öffnete die Tür einen Spalt, streckte zuerst die Hand mit seiner Pistole herein und kam dann selbst ein Stück in den Flur. Ich vermutete, dass es sich bei dem Mann um einen Polizisten handelte, weil er bewaffnet war. Ich stand zu diesem Zeitpunkt auf der Treppe, die nach oben führt. Ich brachte nun meine Maschinenpistole in Anschlag auf den Mann und sagte: "Aus." Daraufhin verließ er den Eingang.
In Wohnung 1 spitzt sich die Lage wieder zu. Der verletzte Mosche Weinberg greift einen der Terroristen an und schlägt ihn. Er schnappt sich ein Obstmesser und sticht in Richtung Issa. Er trifft aber nur die Brusttasche seiner Jacke und schlitzt sie auf. Wieder fallen Schüsse, abgefeuert wohl von Toni und Davish. Mosche Weinberg bricht zusammen und geht zu Boden.
Während ich an der Türe Wache hielt, hörte ich plötzlich aus der Wohnung mehrere Schüsse. Nach meiner Erinnerung waren es 3.
Gertrud Lauterbach erreicht das Haus Connollystraße 31. Es ist noch nicht einmal eine Stunde vergangen, seit die Terroristen am Zaun des Olympiageländes angekommen waren. Es ist etwa 5.20 Uhr.
Als wir dem Haus näher kamen, bemerkte ich, dass im Obergeschoss des Anwesens Nummer 31 ein Fenster geöffnet wurde. Wenig später wurde dahinter ein Mann, dessen Gesicht mit dunkler Farbe angestrichen war und der eine Sonnenbrille und einen hellen Strohhut trug, sichtbar. Er winkte uns herbei und forderte uns außerdem auf, näher heranzukommen. Als wir unmittelbar vor dem Haus angelangt waren, rief er in gutem, verständlichem Deutsch zu uns herunter. Auf unsere Fragen, was denn geschehen sei, sagte er, dass geschossen worden wäre und ein Krankenwagen angefordert werden solle. Als daraufhin die Kollegen miteinander berieten, was zu unternehmen sei, wurde der Mann am Fenster erregt und rief herunter, dass jemand zu ihm hinkommen solle, um seine Forderungen entgegenzunehmen. Ich stellte mich daraufhin unter das Fenster und er ließ mir einen DIN-A4-Bogen herunter. Da er jedoch noch weitere Blätter in der Hand hielt, forderte ich ihn auf, mir auch die restlichen Blätter herunterzuwerfen. Nachdem er dies getan hatte und ich lesen wollte, was darauf stand, stellte ich fest, dass sämtliche 4 Schreibmaschinenblätter in englischer Sprache beschriftet waren. Diese Blätter übergab ich nun einem Kollegen und er reichte mir sein Funkgerät. Der Mann am Fenster forderte uns auf, endlich zu handeln, da die Zeit dränge. Da ich nun im Besitz eines Funkgerätes war, wandte sich der Mann an mich und verlangte von mir, dass ich doch endlich einen Krankenwagen rufen solle. Ich kam seiner Aufforderung nach und bestellte bei unserer Funkzentrale einen Krankenwagen hierher. Da meine Kollegen immer noch vor der Eingangstüre standen und sich berieten, was zu unternehmen sei, schrie der Mann am Fenster die Männer an, sie müssten sofort weg, er wolle keine Polizei. Daraufhin schloss er das Fenster und erschien kurze Zeit später mit einem Maschinengewehr bewaffnet in der Haustüre. Er forderte uns erneut auf, seinen Forderungen nachzukommen und schnellstens einen Krankenwagen anzufordern. Während er verlangte, dass sämtliche Männer sich zurückziehen müssten und ihm dies nicht schnell genug ging, bestand er darauf, dass ich bei ihm blieb.
Der Mann am Fenster, der darauf besteht, Gertrud Lauterbach in der Nähe zu behalten, ist Issa, der Anführer. Er geht dann wieder zurück in die Wohnung.
Etwa 4 Minuten später kamen Issa und Abu Alala zu mir an die Tür und sagten mir, dass man nun den Verletzten wegschaffen wollte. Issa hatte nun auch in einer Hand eine Handgranate und außerdem hatte er sich in der Zwischenzeit das Gesicht schwarz angemalt. Nun blieb Issa an der Eingangstür und ich ging zusammen mit Abu Alala in die Wohnung der Israelis und dort über die Wendeltreppe in den ersten Stock. Wir beide und mein Freund Abdel Kader trugen nun den verletzten Israeli nach unten zur Eingangstür. Dabei stellte ich fest, dass der Mann jetzt auch am Bauch verletzt war. Er hielt sich mit einer Hand den Bauch und Abu Alala erzählte mir, dass er dort getroffen worden war. Beim Hinunter- und Hinaustragen des Verletzten erzählte mir Abu Alala, was sich zugetragen hatte. Nach seiner Schilderung ist der Verletzte in der Wohnung im ersten Stock auf ihn zugesprungen, hat mit beiden Händen die Maschinenpistole gefasst und versucht, sie ihm wegzureißen. Dabei sei der verletzte Israeli versehentlich an den Abzug gekommen, sodass sich Schüsse gelöst hätten, und zwar 1 oder 2 Schüsse. Diese hätten dann einen anderen Israeli getroffen, der dann davon getötet worden sei. Daraufhin hätten Darwish oder Tony auf den angreifenden Israeli geschossen und ihn dann am Bauch verletzt.
Die Kripo-Vernehmer glauben es nicht. Sie konfrontieren Badran.
Die Schilderung von Abu Alala kann nicht den Tatsachen entsprechen. Der getötete Israeli wurde von mindestens 7 Kugeln getroffen. Außerdem befinden sich in der Wand neben seinem Auffindungsort mehrere Einschüsse, die zu erkennen geben, dass auf diesen Mann nicht versehentlich, sondern gezielt geschossen worden ist.
Ich kann nichts anderes sagen, denn ich selbst habe den Vorfall nicht beobachtet. Es kann sein, dass mehrere Schüsse gefallen sind, ich aber aufgrund der kurzen Schussfolge nur 3 Schüsse hörte. Gleich nachdem wir den Verletzten hinausgetragen hatten, schilderte mir Abu Alala den Vorfall so, wie ich ihn angegeben habe.
Als sie den Israeli vor die Tür trugen, der am Gesicht, am Hals und am Bauch verletzt war, hat dieser Mann überhaupt noch gelebt?
Als ich nach oben ging, um den Mann herunterzuholen, dachte ich zunächst, er sei tot. Ich wollte ihm daraufhin die Augenlider zudrücken, worauf er aber erschrak, sich bewegte und einen Laut von sich gab. Noch bevor wir den Verletzten nach draußen gebracht hatten, wollte Isa noch weitere Israelis aus den anderen Häusern holen. Ich warnte ihn jedoch und sagte ihm, dass draußen bereits deutsche Polizei sei. Isa sah daraufhin von seiner Absicht ab. Als wir mit dem verletzten Israeli nach unten kamen, trugen wir ihn nach draußen vor die Eingangstür und legten ihn dort am Boden ab. Es kamen dann gleich Männer mit einer Tragbahre, die den Verletzten wegbrachten.
Draußen warten schon Einsatzkräfte. Dieselbe Situation erzählt von einem der Beamten vor dem Haus.
Der Wortführer ließ dann auf den Gehweg vor dem Haus den verletzten Mann ablegen, wo ihn die Sanitäter aufnahmen und zum Notarztwagen verbrachten. Wie dort festgestellt wurde, war der Mann schon tot. Und das Sanitätspersonal lehnte den Transport mit dem Krankenwagen ab.
Gertrud Lauterbach bleibt währenddessen die ganze Zeit am Hauseingang und spricht weiter mit Issa.
Er verlangte von sämtlichen anwesenden Männern, dass sie sich nun endgültig entfernen. Mir befahl er geradezu, dass ich bei ihm bleiben müsste. Er wollte sogar, dass ich ihm ins Haus folge. Ich habe ihn dann aber darauf aufmerksam gemacht, dass es doch zweckmäßiger sei, wenn ich vor dem Haus verbliebe, weil hier die Funkverbindung günstiger sei und ich seinen Wünschen eher nachkommen könnte. Damit war er einverstanden. In dem nun folgenden Gespräch teilte mir der Araber mit, dass sie ca. 20 bis 25 Israelis als Geiseln hätten, die gefesselt seien und erschossen würden, wenn man ihren Forderungen nicht entspräche. Ich versuchte daraufhin, ihn zu beruhigen. Zwischen unseren Gesprächen begab er sich mehrfach wieder ins Haus. Ich jedoch blieb in unmittelbarer Nähe des Hauses, wenn ich mich auch ab und zu ein wenig hin und her bewegte. Hierbei bemerkte ich, dass im Obergeschoss ein weiterer Mann stand, der mit einem roten Pulli bekleidet war. Dieser Mann war wesentlich jünger, ca. 20 bis 23 Jahre alt, hatte schwarzes, gekraustes Haar, war ohne Kopfbedeckung und im Gesicht auch nicht angestrichen. Ich bemerkte, dass er ebenfalls eine Waffe bei sich trug. Ferner konnte ich im 2. Stockwerk in der geöffneten Balkontüre einen weiteren Mann beobachten, der ebenfalls eine Maschinenpistole bei sich trug. Diesen kann ich nicht näher beschreiben, weil er nie aus der Türe herauskam. Während eines Gespräches mit dem Mann an der Tür konnte ich einmal kurz in das Treppenhaus sehen und bemerkte dort einen weiteren Araber auf der Treppe nach oben sitzen. Er hatte ebenfalls dunkles Haar und war dunkel bekleidet. Bei ihm bemerkte ich keine Tarnung. Etwa gegen 6.30 Uhr traf Herr Bürgermeister Tröger ein. Ich sah ihn bereits von weitem kommen, ging ihm entgegen und informierte ihn kurz über das bisher Geschehene. Herr Tröger ging nach dem Gespräch wieder weg.
Bürgermeister Tröger, damit meint Gertrud Lauterbach den damaligen Chef des Olympia-Organisationskomitees, im Jargon immer verniedlicht als Bürgermeister des Olympischen Dorfes bezeichnet.
In unregelmäßigen Abständen erschien der bisherige Gesprächsführer immer wieder an der Türe und winkte mir zu ihm hinzukommen. Einmal sprach er mich darauf an, um welche Sportler es sich handle, die im Block gegenüber wohnen, weil diese alle auf ihren Balkonen standen und die Vorfälle beobachteten. Ich sagte ihm, dass es sich um die Sportler der DDR handle. Hierzu meinte er, diese könnten ruhig ihren Veranstaltungen nachgehen, denn sie hätten nichts gegen alle Sportler. Als dann Herr N. erschien und mir erklärte, dass Herr Polizeipräsident Herr Dr. Schreiber und der Bürgermeister Herr Tröger mit dem Wortführer verhandeln wollten, rief ich nach diesen. Nachdem er an die Türe gekommen war, informierte ihn Herr N., dass nun der Herr Polizeipräsident, nachdem er bereits verlangt hatte, und der Bürgermeister des Dorfes zu Verhandlungen bereit wären. Er erklärte sich bereit, mit diesem Herren zu verhandeln, worauf Herr N. sich entfernte, um diese Herren zu holen. Der Palästinenser verschwand wieder im Haus.
Das Polizeitagebuch vermerkt 6.05 Uhr. Dorfbürgermeister Tröger erscheint am Einsatzort.
Nachdem die Herren eingetroffen waren, kam er wieder heraus, hatte aber beide Hände am Rücken. Ich konnte beobachten, dass er in den Händen einen Gegenstand hielt, von dem ich annahm, dass es sich um eine Granate handelt. Nach einem kurzen Gespräch über die Ultimatumszeit entfernten sich die Gesprächspartner wieder. Nun winkte mich der Wortführer wieder heran. Wegen seiner Handgranate ging ich nur zögernd auf ihn zu und bat ihn, doch dieses Ding wegzulegen, weil ich Angst davor hätte. Er behielt jedoch die Handgranate weiter bei sich. Nun sprach ich ihn darauf an, dass ich wirklich in keiner glücklichen Lage wäre, weil ich keine Zigaretten bei mir hätte und meine Bonbons ausgegangen wären. Hierauf bot er mir eine Zigarette an, die ich annahm. Bevor er mir das Feuer reichte, steckte er seine Handgranate in die Jackentasche. In der Folgezeit gab er mir weitere Zigaretten und überreichte mir einmal auch eine Banane, verlangte aber die Schale zurück, damit seine Fingerabdrücke davon nicht abgenommen werden können.
Sieben Uhr im Haus der Familie Spitzer in den Niederlanden.
The next morning at 7 o'clock, my parents came to my bedroom.
Am nächsten Morgen um 7 Uhr kamen meine Eltern in mein Schlafzimmer. Sie weckten mich und fragten: Anki, wie viele Leute gehören zur israelischen Delegation? Ich öffnete meine Augen und meinte: Keine Ahnung, 20, 22, 25, ich weiß nicht genau. Dann fragten sie: Wer ist der Boxtrainer? Ich sagte: Da ist kein Boxtrainer. Israel hat keine Boxer bei den Spielen. Warum fragt ihr das um 7 Uhr morgens? Mein Vater sagte, in den Nachrichten hätten sie über einen Anschlag auf das israelische Quartier im Olympiadorf berichtet. Ich fragte, was war mit dem Boxtrainer, obwohl der ja gar keiner war. Sie sagten, sie hätten ihn getötet und vor dem Gebäude abgelegt. Ich sprang aus dem Bett und sagte, da war kein Boxtrainer. Aber vielleicht war es der Fechttrainer. Vielleicht André? Ich rannte runter. Diese Olympischen Spiele waren die ersten, die live übertragen wurden. Sie kamen im niederländischen Fernsehen, im deutschen Fernsehen, im Radio, überall. Und ich ging nie weg von den Geräten und versuchte, alles zu sehen. Ich habe dann sofort den israelischen Botschafter in Holland angerufen. Ich habe mir gedacht, dass die mich vielleicht suchen, und sagte ihm, dass ich gerade hier in Holland bin und nicht in Israel. Er sagte, wir wissen schon, dass sie in Holland sind. Wir haben bereits Sicherheitsleute zum Haus ihrer Eltern geschickt und auch zum Krankenhaus. Ich fragte, woher sie das wissen. Er sagte, wir wissen es und sie sind unterwegs. Ich fragte, sind Sie sicher, dass André einer der Geiseln ist? Oder ist er entkommen? Er, wir wissen es noch nicht.
Are you sure that André is one of the hostages or maybe he escaped? Is that we don't know yet?
Draußen liegt immer noch der tote Moshe Weinberg.
7.10 Uhr. Meldung eines Schutzpolizeibeamten. BRK-Spezial ist eingetroffen und fragt an, ob es zum Einsatzort fahren kann.
BRK-Spezial ist ein Transporter des Roten Kreuzes, der die Leiche wegbringen soll.
7.16 Uhr. BRK-Spezial trifft ein. 7.25 Uhr. BRK-Spezial fährt mit dem toten Israeli ab. Transportzettel wurde durch Kriminalinspektor K. ausgefüllt.
Gertrud Lauterbach spricht währenddessen weiter mit Issa.
Während eines weiteren Gesprächs fragte er mich unter anderem auch nach meinem Beruf. Ich gab ihm zu verstehen, dass er doch sicherlich wisse, welchen Beruf ich habe. Daraufhin äußerte er, dass ich bei der Polizei sein müsste. Nach meinen Aufgaben befragt, sagte ich, dass ich derzeit beurlaubt sei und keine polizeilichen Aufgaben hier wahrnehme. Da er mich nun scharf ansah, erklärte ich ihm, dass die Kriminalbeamten in Deutschland hauptsächlich für Kinder- und Jugendkriminalität zuständig seien. Mit meiner Erklärung wollte ich ihm den Unterschied zwischen den Aufgaben der Kriminalbeamten in Deutschland und denen in Palästina klarmachen, um dadurch seinem Argwohn zu begegnen. Er kam nun auf die Moral in Deutschland zu sprechen und vertrat die Auffassung, dass diese bei den Jugendlichen sehr gesunken sei. Jedes Mal, wenn er aus dem Haus wieder herauskam, überzeugte er sich über jede Veränderung auf der Connolly-Straße. Er sagte mir, dass er befürchte, die Polizei könne jederzeit einen Angriff auf das Haus starten. Für einen solchen Fall riet er mir, ich soll mich dann schnellstens entfernen. Zunächst war in Sichtweite nur ein Mann vom Ordnungsdienst zu sehen, den er akzeptierte. Als jedoch mehrere Personen in Zivilkleidung bei diesem Ordnungsmann versammelt waren, wurde er sehr nervös und sagte, dass es sich doch hierbei um keine Sportler handle, wie ich es ihm einzureden versuchte. Er forderte mich dann auf, dafür zu sorgen, dass diese Personen verschwinden, weil er sonst tätlich werden müsse, weil er keine Polizei in der Nähe wollte. Hin und wieder ging der Araber bis zur Hausecke vor und schaute in die Fahrebene, um zu sehen, was sich um die Ecke abspielte. Dabei bemerkte er einen Mann, der in der Türe zum Abgang stand. Dieser zog sich zwar zurück, als er den Araber sah, war jedoch durch die Glastüre sichtbar. Nach dieser Feststellung forderte mich der Araber auf, zu dem Mann hinzugehen und ihn aufzufordern, zu verschwinden, weil es sonst seinen Kopf koste. Dieser Mann sei bestimmt von der Polizei, denn er stünde schon über einen längeren Zeitraum dort. Ich bin der Anweisung nachgekommen und der Polizeibeamte hat sich auch zurückgezogen. Bei dieser Gelegenheit habe ich den dort wohnenden Sportlern, die sich auf ihren Balkonen aufhielten und auch um die Wohnungen herumstanden, zu verstehen gegeben, dass sie sich frei bewegen könnten. Gegen 8.25 Uhr wurde ich von meiner Kollegin Frau Grees abgelöst. Ich stellte sie dem Araber vor und gab ihm zu verstehen, dass sie jetzt für mich bei ihm bleiben würde. Damit war er einverstanden, weil ich dies mit ihm schon vorher ausgehandelt hatte. Auch einem weiteren Gespräch mit dem Polizeipräsidenten und dem Bürgermeister stimmte er zu.
Bei Spitzers in den Niederlanden klingelt das Telefon. Die israelische Botschaft ist dran.
Um 9 Uhr riefen sie mich an und sagten, André ist unter den Geiseln.
Zur gleichen Zeit in Israel.
Meine Eltern wussten, dass Mark seinen ersten Ringkampf am 5. September um 10 Uhr haben sollte.
8.28 Uhr. 20 Mann Verstärkung treffen am Einsatzort ein.
Der Nervenkrieg beginnt. Fortsetzung in der nächsten Episode.
Geheimakte 1972. 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat in München. Ein Podcast der Antenne Bayern Group.
Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere die Geheimakte und gib gerne eine Bewertung an. Am liebsten natürlich volle 5 Sterne. Und an dieser Stelle nochmal ein Danke an alle, die mir in den letzten Wochen eine Mail an geheimakte@antenne.de geschrieben haben und ihre Erinnerungen und Informationen rund um das Attentat mit uns teilen wollen. Wenn Sie auch etwas wissen oder loswerden wollen, ich lese jede Mail und freue mich über jede einzelne Reaktion.